Willkommen bei Agraphie, dem Podcast für produktives und wissenschaftliches Arbeiten. In der heutigen Folge rede ich mit Dominik über das Thema Referenzmanager bzw. so Literaturverwaltungsprogramme. Da ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass Referenzmanager, so selbstverständlich wie sie auch für viele zum wissenschaftlichen Arbeiten dazugehören, nicht allen Studierenden bekannt sind bzw. von ihnen genutzt werden, habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht ganz interessant, ihnen eine Folge zu widmen. Wenn du also noch nie etwas von Referenzmanagern gehört hast, lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Aber auch für diejenigen, die bereits mit Referenzmanagern arbeiten, kann es interessant werden, weil wir am Ende der Episode einige Programme vorstellen und ein wenig über Vor- und Nachteile reden werden. Legen wir also gleich einmal los. Hallo Dominik.
Hi.
Du warst damals die erste Person, von der ich über Literaturverwaltungsprogramme erfahren habe. Aber bevor ich dir ein paar Fragen stelle, noch ganz kurz ein paar Worte zu jetzt für Leute, die jetzt noch gar nie etwas von Literaturverwaltungsprogrammen gehört haben. Also im Grunde genommen sind es einfach Programme, die man meistens gratis runterladen kann. Und die meisten haben halt folgende Funktionen sicherlich mal drin. Also dass sie Literatur einlagern sozusagen, also von Bücher bis Paper, Fotos und so weiter. Und dass sie diese Literatur oder diese Quellen halt verwalten lassen, das heißt thematisch ordnen oder man kann halt dann mit Suchfunktionen arbeiten und so weiter. Man kann darüber hinaus halt auch mit ihnen zitieren, also dass man automatisch sozusagen sie in Zitate einbinden lässt. Und man kann halt auch Literaturverzeichnisse generieren. Im Grunde genommen sind es halt genau wie der Name sagt, einfach es ist einfach ein Managen von den Referenzen. Und über dies hinaus gibt es dann auch unterschiedliche Programme, die unterschiedliche Zusatzfunktionen haben, aber dazu später vielleicht noch mehr. So, mich würde dann mal interessieren von dir, Dominik, weil du da sicher mehr Erfahrung hast als ich, was Referenzmanager für dich sind, beziehungsweise wie du sie nutzt. Also ob du sie immer benutzt oder eher nur sporadisch in bestimmten Situationen und für welche Funktionen du sie besonders sinnvoll findest.
Ja, also für mich sind Referenzmanager, würde ich sagen, das zweite Gehirn eigentlich. Also wirklich extrem wichtig in allen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens, also das heißt, wenn es um Literatursuche und das Lesen von Literatur geht. Andererseits auch natürlich darum, wenn es geht, passende Literatur zu finden. Ja, da greife ich oft auf das zurück, was ich schon mal gelesen habe irgendwann, klarerweise. Ja. Und dann natürlich das Technische sozusagen. Ja, also dass wenn es darum geht, eine Arbeit zu schreiben oder irgendeinen Text zu schreiben und da einfach nicht das Risiko eingehen zu wollen, irgendwo einen Fehler drin zu haben, der vollkommen unnötig ist, da hilft es natürlich auch sehr. Ja, also weil es gibt keinen anderen Weg, würde ich sagen, dass ich die Referenzen so perfekt hinbekomme. Vor allem, wenn man sich jetzt diesen Kontext abruft, in dem das wissenschaftliche Publizieren funktioniert, wo ich bei einem Journal einreiche, das vielleicht den Zitierstil A haben möchte oder vielleicht abgelehnt werde und dann auf ein anderes Journal ausweichen muss, das einen anderen Zitierstil B haben möchte. Ja? Da habe ich dann ja ein enormes praktisches Problem, wenn ich das irgendwie mit der Hand mache. Also praktisch eigentlich nicht bewältigbar, da kann ich die Arbeit fast neu schreiben. Also so krass ist ja der Unterschied bei manchen Zitierstilwechseln. Ja, also wenn ich jetzt denke von In-Text-Zitationen hin zu Fußnoten oder so etwas oder sogar zu Endnotes, also da gibt es ja alle möglichen Spielereien. Das würde ich nie mit der Hand machen wollen. Insofern finde ich es eigentlich eines der wichtigsten Werkzeuge, das man haben kann. Ja,
ja genau, das habe ich auch damals so empfunden, als ich dann zum ersten Mal damit gearbeitet habe. Weil es gibt ja sehr unterschiedliche Zitationsstile, also keine Ahnung, wenn man dann von APA auf Harvard oder so wechseln muss, dann macht man das nur mit einem Klick und man muss das nicht dann alles händisch machen. Und da es aber jetzt in verschiedenen sozialwissenschaftlichen Instituten oder Journals oder was auch immer so ist, dass es keinen einheitlichen Zitationsstil gibt und viele einen eigenständigen wollen, hattest du da schon einmal Probleme beziehungsweise hast du mit deinem Referenzmanager die Möglichkeit, das irgendwie so zu personalisieren? Weil das wäre jetzt für mich eine Sache, wo ich sagen würde, ja, dann lohnt es sich vielleicht schon nicht mehr so, wenn das kein bekannter Zitationsstil ist.
Ich kann jetzt nicht für alle Programme sprechen. Also nur zum Hintergrund, ich habe meine Masterarbeit habe ich geschrieben mit EndNote damals, was glaube ich noch immer der Marktführer ist wahrscheinlich. Hab dann gewechselt zu Mendeley, war lange auch ein offizieller Advisor von Mendeley, wo ich quasi ein bisschen die Mission hatte, Mendeley bekannt zu machen. Also das war wirklich, wie sie in der Startup-Phase waren. Und seit, weiß nicht, 3 Jahren verwende ich Zotero vor allem. Und zumindest für Mendeley und Zotero, die auf einer sehr ähnlichen Basis basieren, kann ich sagen, dass sie auf einem Editor letztendlich oder auf einer Sprache, auf einer XML-Sprache basieren, die sich CSL nennt. Citation Style Language heißt das, glaube ich. Und das ist eine wirklich sehr einfach bearbeitbare Sprache, wo es auch wirklich Online-Editoren gibt, wo ich sagen kann, wie ein Stil genau ausschaut. Also das heißt, ich kann sehr leicht mir einzelne Stile basteln oder was noch der bessere Weg ist, ich nehme einen Stil, der schon existiert und wandeln geringfügig ab, weil das ist tatsächlich etwas, was ich schon oft habe tun müssen. Also wo zwar das Journal im Prinzip zum Beispiel APA möchte, aber dann doch irgendwie eine seltsame Variante
davon. Ja, genau. Ja. Genau
und dann ist es sehr, sehr leicht, APA in der klassischen Version zu sagen, mal zu laden und dann 1-2 Änderungen vorzunehmen, die notwendig sind. Und das ist meistens 5 Minuten Arbeit, viel mehr ist das nicht.
Ah ja, das ist gut zu wissen, weil oft wirkt das abschreckend so, ah ja, ich muss aber nicht mit den Zitationszielen arbeiten, aber dann kann man das ja doch machen. Und hast du dann auch die Erfahrung gemacht, dass du das sowohl mit deutschen als auch mit englischen Publikationen machen konntest? Oder?
Ja, okay. Das ist absolut kein Problem. Also innerhalb dieses CSL-Stils gibt es eben auch Spracheinstellungen, wo man eben für Deutsch und für Englisch verschiedene Stile haben kann oder zum Beispiel, dass eben Seite S ist oder P, je nachdem. Und was ich vielleicht noch anfügen möchte, warum es noch leichter ist meistens, weil dieses Bearbeiten von CSL-Dateien so einfach wurde, gehen jetzt immer mehr Verlage auch direkt dazu über oder Journals dazu über, das direkt anzubieten. Ja, also da setzt sich mal der Editor kurz hin, macht das, das dauert für den Editor nur 5 Minuten und stellt dann diese Datei zur Verfügung. Da gibt es auch so globale Repositories, wo man sich die einfach runterladen kann. Also es ist heutzutage eigentlich so, dass es für die meisten Journals oder zumindest für die wichtigsten Journals, wahrscheinlich findet man da einfach bei der Suche direkt den passenden Stil und muss gar nichts herumarbeiten. Ja.
Okay, weil das waren jetzt so die 2 einzigen Punkte, wo ich mir gedacht habe, okay, das könnten vielleicht Problematiken werden. Ja, da lag ich ja falsch, wie es scheint. Hast du vielleicht noch andere Problematiken, die es vielleicht gibt? Oder ist es für dich einfach ganz klar, dass Referenzmanager dazugehören zu allen Schritten, zu allen Arten von Arbeiten und eigentlich einem nur das Leben leichter machen?
Also prinzipiell würde ich es auf jeden Fall unterschreiben, dass sie das Leben nur einfacher machen. Das einzige Problem, also es gibt dann noch so ein paar Nischenprobleme vielleicht, ja, aber ein auf der Meta-Ebene sozusagen ein Problem ist vielleicht, dass man natürlich, wenn man so ein Software-Package mit reinnimmt in seinen eigenen Workflow, dass es natürlich gewisse Schnittstellen erzeugt, dass es eine gewisse Komplexität reinbringt. Ja. Und dann gibt es halt manchmal so Dinge, wie zum Beispiel habe ich vor kurzem mal mit einem Co-Autor geschrieben. Dieser Co-Autor hat mir alle Zitate, die er irgendwie einbauen möchte, also die vollen Referenzen, in einer Textdatei geschickt, damit ich die quasi einbauen kann. Und da muss man dann meistens ein bisschen suchen, ein bisschen basteln. Also da gibt es zum Beispiel ein eigenes Tool, das nennt sich, glaube ich, Text2Bib, wo man ganze Textdateien, die eben irgendwie in einem gewissen Stil formatiert sind, sehr einfach in eine Bib-Datei umwandeln kann. Und Bib ist eben das Prinzip LaTeX-eigene Format, um Referenzen abzuspeichern, das aber von allen anderen Referenzmanagern ebenfalls gelesen werden kann. Und also was ich sagen möchte, ist eigentlich das, glaube ich, dass es wenn es Probleme gibt, hat die wahrscheinlich auch schon jemand andere gehabt und es findet sich dann irgendetwas, wie man diese Probleme lösen kann. Man muss auch sagen, dass es heutzutage wirklich einfach wurde. Also es gibt diese Schnittstelle zum Managen sozusagen. Also wenn ich Schnittstelle sage, dann geht es ja auch um dieses Problem auch, okay, ich habe jetzt vielleicht einen Text, ich habe den vielleicht auch gelesen, aber wie kommt der richtig in den Referenzmanager? Und natürlich kann man das händisch eingeben, aber es ist enormer Aufwand. Aber die ganzen Suchmaschinen, also Google Scholar zum Beispiel oder auch Web of Science, bieten natürlich einen sehr einfachen Export auch an. Die haben ja alle Daten verfügbar. Die meisten Programme, also Mendeley, EndNote und Zotero auf jeden Fall, lesen so gut, es geht auch direkt aus der File raus, aus dem Volltext raus, was die Metadaten sind, also wer die Autoren sind, wer das, in welchem Journal das erschienen ist und so weiter. Nur manchmal passt es halt nicht von der Qualität und da muss man nacharbeiten. Ja, aber das ist ein bisschen das Problem, das meine ich mit Komplexität. Also man muss natürlich schon das ganze Ding auch warten und das kostet ein bisschen Zeit. Aber insgesamt, glaube ich, ist man immer auf der positiven Seite. Man spart sich immer mehr Zeit, als man für diese Wartungsarbeiten aufwendet.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil so vor allem bei Arbeiten, wo man halt wirklich viel Literatur verwendet, bei größeren Abschlussarbeiten oder bei Arbeiten, wo es wirklich um Literatur primär geht, wie Literature Reviews oder so, dann ist die Literatur Referenzen aufschreiben und Zitationsverwalten und so schon sehr, sehr zeitaufwendig. Und wenn man sich da ein bisschen sparen kann, ist sicherlich gut.
Ja, aber um da gleich noch einzuhaken, ich glaube, es ist enorm wichtig, auch einfach früh zu beginnen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel im Rahmen der Bachelorarbeit schon beginne, mir meine Literaturdatenbank aufzubauen, dann ist es ja so, dass ich werde mich ja nicht extrem in ein ganz anderes Feld bewegen. Ja, also viele von diesen Referenzen, die ich eingebe, die werden ja relevant bleiben sozusagen. Ja, auch wenn ich dann vielleicht eine Dissertation schreibe oder einen wissenschaftlichen Artikel. Ja. Das heißt, wenn ich früh beginne, dann verteilt sich einfach dieser Prozess auch über mehrere Jahre und dann ist es eigentlich, es ist keine wirkliche Workload. Ja. Aber man muss sich halt einfach bewusst sein, okay, das ist ein eigenständiges System im Prinzip und dieses System braucht einfach ein bisschen Wartung. Ja.
So wie eine persönliche Bibliothek, die man dann ein wenig pflegt sozusagen.
Ja. Und da muss man sich auch was überlegen. Also alle diese Systeme erlauben mir quasi Tags zu vergeben. Und das ist, finde ich, enorm wichtig. Also wenn ich sage, es ist mein zweites Gehirn, dann bringt mir dieses Gehirn recht wenig, wenn das ein komplettes Chaos ist. Ja? Also ich brauche hier wirklich eine Bibliothek, mit der ich die Beiträge finden kann, die ich möchte. Und das ist ein bisschen die Frage, die ist wirklich schwierig. Also da habe ich selbst noch nicht so das richtige Mittel gefunden. Auf der einen Seite möchte ich natürlich die Artikel so genau wie möglich beschreiben, weil ich dann besser suchen kann. Auf der anderen Seite natürlich kostet das extrem viel Zeit. Also was ich jetzt mir angewöhnt habe, auch wenn ich das sicherlich nicht immer ganz nach dem Lehrbuch umsetze, aber ich möchte so die wichtigsten Konzepte zumindest kodieren. Ja, also was sind die zwei, drei wichtigsten Konzepte, die es da geht? Weiters kodiere ich aber mit auch die Methode. Und das, damit ich das nicht verwechsel, damit ich auseinanderhalten kann, wo eine bestimmte Methode, sagen wir Interviews, angewendet werden, oder wo es ein methodischer Paper ist, wo über eine Methode geschrieben wird, habe ich mir so ein Kürzelsystem überlegt. Ja, also okay. Ich beginne zum Beispiel immer wenn ich ein Add-Zeichen mache und dann zum Beispiel Teacher schreibe, dann weiß ich, okay, das ist ein Teacher-Sample. Das wurde eine Studie, die wurde Add-Teachers quasi durchgeführt. Ja. Wenn ich ein Rufzeichen mache, dann wurde die Methode dort angewandt. Ja. Und wenn man sich sowas überlegt, das ist, glaube ich, extrem sinnvoll, weil ich dann halt, egal für was ich das mal später brauchen werde, ja, aber wenn ich dann zum Beispiel ein Literature Review machen möchte und ich möchte eben rausfiltern, okay, wie sind denn die Methoden zum Beispiel verteilt in diesem Sample, ja, dann brauche ich mir nur diese ganzen Rufzeichen-Tags anschauen und ich weiß das sofort.
Ja. Oh, das ist ein sehr guter Tipp, weil ich dachte jetzt am Anfang, du redest einfach über Ordner machen, so thematische Ordner, aber du redest quasi von der Beschreibung von den Einzelnen, von jeder einzelnen Referenz.
Genau, ja. Also das ist ja das Gute an Tags, oder? Dass du keine Ordner hast. Also Ordner sind ja, können schon gut sein, aber das ist eigentlich ganz witzig, wenn man mal googelt nach Ordnern oder nach Tags, vor allem bei Mendeley oder Zotero zum Beispiel, da gibt es eine ziemlich große Diskussion darüber, wie verwendet man was und was ist der richtige Weg sozusagen, weil es einige Leute verwirrt, die Ordner und Tags nicht so ganz klar trennen im Kopf. Ja? Und diese ganze Diskussion kann dir ziemlich egal sein. Ja? Es geht darum, wie kannst du dich am besten organisieren.
Ja.
Ich mache es zum Beispiel so, die Ordner sind etwas, was ich ganz, ganz selten verwende. Manchmal verwende ich es einfach, um Projekte abzugrenzen. Ja, wenn ich sage, okay, das ist jetzt der Ordner X, da geht alles, was mit dem Projekt X zu tun hat, möchte ich da drin stehen haben.
Ja, so habe ich das jetzt genau, auch
das ist,
gemacht.
Das
ja.
ist meistens meine Ausgangsmotivation, aber meistens schaffe ich das nicht, das irgendwie wirklich durchzuhalten, da wirklich alles reinzuschieben. Ja. Aber was ich schon immer probiere zu machen, sind die Tags. Die sind für mich das wirklich Wichtige. Die Tags sind ja quasi, wie kann man das beschreiben? Eigentlich schon auch irgendwie wie ein Ordnungssystem, ein Ordnersystem, nur dass ich eben in vielen Ordnern gleichzeitig drin sein kann als ein Artikel.
Mhm.
Also das kann ich bei Ordnern auch, aber es ist nicht so dynamisch. Tags sind irgendwie dynamischer. Ja, ich glaube, man kennt heutzutage Tags, deswegen ich tue mir da ein bisschen schwer mit dem Verbalisieren, ja, aber ich hoffe, man versteht, was ich sagen will.
Ja,
ich glaub, also für mich sind auf jeden Fall die Tags das Zentrale und die haben einfach auch eine gewisse Lebensdauer. Die Tags sind für mich relevant, egal um welches Projekt es geht. Ja.
Das ist sicherlich sehr hilfreich jetzt, ja, auch für mich. Ich habe gar nicht so weit gedacht, jetzt darüber zu reden, aber eigentlich war das nämlich auch etwas von den Sachen, die ich am hilfreichsten gefunden habe, wobei ich wirklich sagen muss, dass ich das Referenzmanager-System nicht sehr konsequent durchgesetzt habe und das sicherlich nicht vorbildlich gemacht habe seit meinem ersten Bachelor-Semester an bis jetzt, was ich jetzt aber wahrscheinlich ändern werde. Aber das ist das bei verschiedenen Programmen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen ist. Bei Mendeley hatte ich das. Ich glaube, bei Zotero ist es auch, dass sie einem Benachrichtigungen, wenn man das mag, schickt, wenn sie merken, dass Publikationen erscheinen zu einem Thema, zu dem du dich gerade interessierst. Und das, finde ich, spart auch enorm Arbeit. Vor allem, wenn man beispielsweise gerade Literature Reviews macht oder aktiv nach Literatur sucht, weil man dann halt einfach Unterstützung bekommt und vielleicht auf Sachen hingewiesen wird, die man sonst nicht so schnell oder direkt gefunden hätte.
Genau, also Mendeley macht es auf jeden Fall. Zotero glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist auch eine Agenda-Sache ein bisschen, weil hinter Mendeley steckt ja Elsevier und die sind natürlich, denen gefällt es natürlich gut, wenn man andere Artikel runterlädt. Zotero hat da einfach, glaube ich, die Agenda eigentlich nicht dahinter. Also die Zotero ist ja Open Source und das ist auch, das schicke ich vielleicht jetzt vorweg auch, das ist auch der Grund, warum ich und wie viele, viele andere Wissenschaftler zu Zotero gewechselt haben. Also Mendeley war eben früher ein britisches Startup und da hat sehr viel Zuspruch erhalten, wurde dann an Elsevier verkauft und das hat natürlich dazu geführt, dass sehr, sehr viele Leute abgewandert sind, also weil Elsevier ja nicht unbedingt in allen Ländern hier sehr, sehr beliebt ist mit ihrer Strategie auch und mit dem Verhältnis zur Wissenschaft. Ja,
ja, ich glaube, ein zweiter Punkt, wofür viele Mendeley nicht so bevorzugen, ist, weil Mendeley ausschließlich auf Englisch ist und vor allem deutschsprachige Forscher und Forscherinnen bevorzugen dann vielleicht deutsche Varianten. Wie auch noch, wir haben jetzt halt von Zotero geredet und du hattest von EndNote geredet und dann gibt's halt auch noch Citavi. Damit arbeiten auch viele, wobei ich aber sagen muss, wenn man sich so Vergleiche anschaut, schneidet der immer relativ schlecht ab.
Ich habe Citavi persönlich nie verwendet, habe aber auch nicht allzu gute Sachen über Citavi gehört. Aber auch hier, also ich möchte das jetzt auch gar nicht weiter beurteilen, für mich ist die Denkweise die, also Zotero ist von einer offenen Community getragen und wird wirklich ständig und wirklich gut weiterentwickelt. Das ist eigentlich alles, was ich mir wünsche. Also viel mehr brauche ich nicht. Es ist, also Zotero ist nicht ohne Probleme, das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Mhm. Aber es macht im Prinzip das, was es tun soll, ziemlich gut. Und dadurch, dass es offen ist, tun sich einfach ganz neue Möglichkeiten auf, weil zum Beispiel, und das ist jetzt ja sehr rezent, ich glaube im letzten Quartal ist das irgendwann geschehen, dass es jetzt die automatische Zotero-Integration in Google Docs gibt.
Mhm.
Das heißt, sobald du in Google Docs arbeiten möchtest, kannst du auf deine Zotero-Datenbank zugreifen und wenn jemand anderer an den Text mitschreiben will, dann tut er das auch. Und das ist wirklich fundamental, weil das, also vorher hast du ja gesagt, welche Probleme gibt es denn so vielleicht mit Referenzmanager und das Nummer 1 Problem, das ich komischerweise noch gar nicht erwähnt habe, ja, ist aber natürlich das der Kooperation. Ja, also wenn man, ich habe noch wirklich keinen guten Weg gefunden, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil einfach vielleicht nicht derselbe Referenzmanager verwendet wird. Ich habe zwar vorher erwähnt, dass Mendeley und Zotero zum Beispiel auf demselben Standard agieren, ja, Und prinzipiell geht es auch. Prinzipiell kann man zusammenarbeiten. Also wenn du Mendeley verwendest und ich Zotero und wir schreiben im selben Dokument, grundsätzlich geht das. Aber manchmal geht es halt doch nicht. Und es ist dann recht schwer, wenn da Fehler drin sind, die irgendwie auszumerzen. Es ist auch ein Problem, wenn wir beide Zotero verwenden würden. Ja, sobald du irgendwelche anderen Dokumente irgendwie abgespeichert hast, in einem Weg, wie es ich nicht mag, es ist für mich sehr, sehr schwierig, als wenn ich jetzt zum Beispiel Delete bin, ja, das zu berichtigen. Ja. Also das ist leider ziemlich schwierig, deswegen erwähne ich mal vielleicht kurz, wie es ich normalerweise mache bei Kooperationsprojekten, auch wenn das wirklich seltsam klingt, ja, weil ich verlange wirklich einfach, dass die meine Co-Autoren im Text ganz normal zitieren und die volle Referenz in den Kommentaren immer dazu schreiben.
Okay.
Wo ich dann ganz am Schluss mal einen Aufwasch mache, sozusagen mir alle Referenzen, die ich noch nicht habe, einspeichere, das ganze Dokument durchgehe und die Referenzen einfüge. Das kostet natürlich Zeit, ist nicht so extrem, aber kostet vielleicht eine Stunde Arbeitszeit und ich habe aber quasi die Garantie, dass das passt. Also ich habe hier noch keinen besseren Weg gefunden. Jetzt mit Zotero und der Google Docs Integration habe ich es noch nicht ausprobiert. Das hört sich vielversprechend an und ich weiß, dass es auch wirklich gerade ein heißes Thema ist und noch weiterentwickelt wird gerade. Also da sehe ich schon das Potenzial, dass das wirklich die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird, fundamental ändern kann in der Wissenschaft. Ja. Weil das, also so gute Tools es gibt, das war für mich immer ein Problem.
Ja. Ich habe halt nur gehört, dass sie so Cloud-Systeme haben, dass man quasi, wenn man Ordner angelegt hat, von zwei Personen gleichzeitig halt darauf zurückgreifen kann. Aber da hängt es halt auch immer davon ab. Also bei Mendeley ist das, glaube ich, auf 2 GB und bei Zotero auf 300 Megabyte begrenzt.
Genau, von den Beschränkungen weiß ich jetzt gar nicht.
Also das ist jetzt nur für gratis Zugang.
Ja, also nachdem ich bei Mendeley Advisor war, hatte ich da andere Grenzen, das war sehr nett. Aber ja, also ich habe das schon ein paar Mal verwendet, die Teilfunktion oder die geteilten Ordner in Zotero, aber ja, ich kann jetzt gar nicht sagen, woran es genau liegt, aber so richtig hundertprozentig gut hat es nie funktioniert. Und das ist dann halt das Schwierige, wenn es nicht richtig hundertprozentig gut funktioniert, dann verlässt man sich auch nicht mehr so ganz drauf und man hat erst recht wieder Gedanken daran, oh, hat das jetzt eh funktioniert, ich muss das nochmal checken und so weiter. Deswegen gehe ich lieber diesen einen Weg, wo ich weiß, okay, das kostet ein bisschen mehr Zeit, es ist ein bisschen manuelle Nacharbeiten notwendig, aber dafür kriege ich erstens mal ein Produkt, wo ich weiß, das passt auf jeden Fall und ich habe meine Datenbank von Artikeln auch nebenbei automatisch erweitert, was ja auch nicht schlecht ist. Also ich habe dann gleichzeitig die Referenzen, die meine Co-Autoren vorgeschlagen haben, auch auf einmal drinnen. Und das ist ja nicht schlecht.
Genau, vor allem, weil es ja wahrscheinlich dann zu einem Thema ist, worüber du dich interessierst. Ja. Also hoffe ich mal, wenn du darüber schreibst. So, das war jetzt sehr viel Information zu Referenzmanagern. Aber ich glaube, was ihr euch auf jeden Fall mitnehmen könnt, ist, dass es sich lohnt, dass es vor allem sehr viel Zeit sparen kann, wenn man früh damit beginnt, konsequent mit Referenzmanagern zu arbeiten und sich halt von Beginn an Gedanken macht, wie man seine Referenzen organisiert und pflegt. Danke fürs Zuhören.